Deutschlandfunk. Hintergrund.
Brennpunkt Natur. Förster und Feuerwehren können mehr gegen Waldbrände tun. Eine Sendung von Monika Dittrich.
Diese Sendung über Waldbrand beginnt mit Nieselregen.
Das Försterherz freut sich natürlich, wenn es jetzt nass wird und am besten muss es 6 Wochen regnen, richtig, ein Landregen. Aber zurzeit dieser Nieselregen, der nutzt wenig.
Ein Vormittag im Juni. Bertram Leder begutachtet ein Waldstück in der Nähe von Arnsberg im Sauerland. Der promovierte Forstwissenschaftler leitet das Zentrum für Wald- und Holzwirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Eine relativ neue Institution des Landes, in der unter anderem angewandte Waldforschung mit der Beratung für Waldbesitzer verbunden wird. Bertram Leder schaut in die Kronen der Bäume, dann auf den Boden. Das bisschen Regen, sagt er, reiche nicht.
Auch wenn man hier so ein bisschen am Boden kratzt, 5 Zentimeter ist alles wieder knochentrocken. Ja, also das ist nur oberflächlich und es muss wirklich längere Zeit regnen, damit eben der Wasserhaushalt wieder aufgefüllt wird.
Leder geht etwas tiefer in den Wald hinein. Er spricht von stressgeschädigten Bäumen und einer negativen Wirkungskette. Da waren zum Beispiel die schweren Stürme wie Friederike Anfang 2018. Dann kamen 2 Dürresommer 2018 und 2019 mit viel Sonne und großer Hitze. Beste Voraussetzungen für einen gefürchteten Schädling, den Borkenkäfer. Bertram Leder ist jetzt angekommen in einem reinen Fichtenwald. Die Fichten sind abgestorben. Sie seien zu trocken gewesen, um dem Borkenkäfer etwas entgegenzusetzen.
Das merken wir dann, wenn wir den Stamm hochschauen und da sind lauterlei weiße Pünktchen da. Das ist dann eine Reaktion der Fichte, die reagiert dann mit Harzfluss. Aber aufgrund der Trockenstresssituation kann eben die Fichte kein Harz mehr bilden. Ja, man sieht nur noch braunes Bohrmehl. Und von daher sieht man also die abgestorbenen Fichten und man sieht relativ schnell, dass die Krone trocken wird und die Nadeln fallen ab.
Die Nadeln fallen ab und das könnten schon mal 10 Tonnen pro Hektar sein, sagt der Forstwissenschaftler. Ein Problem für den Wald.
Die brennen besonders schlimm, einmal wegen der großen Oberfläche, aber andererseits auch wegen ihrem ätherischen Öle Harzgehalte. Ja, wenn man die ins Feuer wirft, dann riechen die zwar gut, knistern aber auch sofort. Das heißt also, das ist Zündstoff.
Jede Menge Zündstoff, so wie auch Totholz und Reisig. Nordrhein-Westfalen ist eigentlich kein typisches Waldbrandgebiet, doch in diesem Frühjahr gab es bereits mehrere Brände. Bertram Leder jedenfalls stellt sich auf Veränderungen ein.
Vor 3-4 Jahren hätte ich nie gedacht, dass eben Thema Waldbrand so wichtig wird. Und da müssen wir uns schon konzentriert Gedanken machen, wie wir den Wald dann eben vor Waldbrand dann auch schützen.
Waldbrände sind in Deutschland üblicherweise keine Naturereignisse. Blitzeinschläge sind nur für einen winzigen Teil der Brände verantwortlich. Fast immer ist es der Mensch, der das Feuer entfacht. Zum Beispiel durch achtlos weggeworfene Zigarettenkippen oder Grill- und Lagerfeuer. Natürlich gibt es auch Brandstiftung. Außerdem kann es in Maschinen und Fahrzeugen für die Landwirtschaft zu Funkenbildung kommen oder bei der Bahn zu den sogenannten Abrissfunken. Durch solche Zündquellen können Waldbrände entstehen. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung veröffentlicht die jährliche Waldbrandstatistik. Ihr zufolge verbrannten 2018 bundesweit 2349 Hektar Wald, so viel wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Im vergangenen Jahr waren es sogar mehr als 2700 Hektar, eine Fläche größer als der Berliner Wannsee. Fast 1000 Hektar Wald brannten allein in der Lübtener Heide in Mecklenburg-Vorpommern. Das war vor einem Jahr.
Aufgrund der Feuer- und Rauchentwicklung muss die Ortschaft Volzrade evakuiert werden. Das bedeutet für Sie, innerhalb der nächsten 30 Minuten die wichtigen persönlichen Sachen zusammenzupacken und mitzuführen.
Mehrere Dörfer mussten evakuiert werden. Tausende Einsatzkräfte brauchten Tage, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. In Mecklenburg-Vorpommern und auch in Brandenburg ist die Brandgefahr seit jeher besonders hoch. Hier gibt es ausgedehnte Kiefernwälder mit einem trockenen Waldinnenklima und leicht brennbarer Bodenvegetation. Hinzu kommt, dass die Böden vielerorts voller Munition stecken.
Ja, die kampfmittelbelasteten Standorte stellen hier im Lande Mecklenburg und insbesondere in unserer Region ein sehr großes Problem dar,
sagt Jörg Schröder, der das Forstamt Kallis in Mecklenburg-Vorpommern leitet.
Wir haben also vielerlei Arten von Munition hier in den Wäldern liegen. Die resultieren ja aus den Wirren der letzten Kriegstage und der Zeit unmittelbar nach dem letzten Weltkrieg, weil vielerorts Munition im Wald ja verklappt worden ist, ist in Vergessenheit geraten, ist teilweise übererdet worden oder durch Humus begraben worden. Aber sie ist immer noch vorhanden und das konnte man bei dem Waldbrand in Lübtheen sehr eindrucksvoll erfahren, wo wir es also permanent während der gesamten Tage des Waldbrandes mit schwersten Detonationen zu tun haben.
Die Waldbrände der vergangenen beiden Jahre, teilweise auf munitionsbelasteten Böden, die heißen Sommer und Wälder, deren Zustand sich zuletzt weiter verschlechtert hat. All das sind Gründe, warum das Thema Waldbrand auch in der Politik mehr Aufmerksamkeit bekommt. So haben das Bundesumweltministerium und das Landwirtschaftsministerium gemeinsam 22 neue Forschungs- und Modellvorhaben bewilligt, die mit 11,3 Millionen Euro aus dem Waldklimafonds finanziert werden. Die Projekte wurden im Mai gestartet. Eines davon heißt Thor, benannt nach dem germanischen Wettergott. Der gerade gehörte Jörg Schröder vom Landesforst Mecklenburg-Vorpommern steuert den praktischen Teil des Vorhabens. Der wissenschaftliche Teil wird an der Technischen Universität Dresden verantwortet. Michael Müller leitet den dortigen Lehrstuhl für Waldschutz. Dass Forschungsprojekte wie Thor finanziell gefördert werden, sei ein wichtiger Schritt, sagt Müller.
Und das muss man allerdings sagen, was in den letzten Jahrzehnten doch vernachlässigt wurde. Denn einige der Brandausbreitungen, die wir erlebt haben, das hätte nicht sein müssen, wenn die Waldbrandvorbeugungsstrukturen vorhanden gewesen wären.
Müller neigt nicht zur Panikmache. Im Gegenteil. Er hat die Waldbrandstatistiken der vergangenen Jahrzehnte ausgewertet und festgestellt, Phasen mit größeren Waldbränden wie zuletzt kommen regelmäßig vor.
Wenn man diese Perioden anschaut, dann finden sich alle 10 bis 15 Jahre Wärmejahre, manchmal auch doppelte Wärmejahre, wo es natürlich Waldbrandhöhepunkte, sprich mit höheren Anzahlen von Waldbränden und auch mit größeren Waldbrandflächen gibt. Wenn man aber die Tendenz anschaut über die Jahrzehnte, dann nimmt die Waldbrandanzahl und auch die Waldbrandfläche in der Tendenz ab.
Eine abnehmende Tendenz, das ist eine gute Nachricht. Allerdings sagt auch Müller, wir haben Probleme auf munitionsbelasteten Böden und durch den Klimawandel wird es vermutlich trockener und wärmer. Dadurch gibt es im Wald mehr leicht entzündliches und brennbares Material. Wie man Waldbrände von Anfang an verhindert, das ist eine zentrale Fragestellung im Thor-Projekt. Es sollen bundeseinheitliche Standards für einen besseren Waldbrandschutz entwickelt werden. Aufklärung der Öffentlichkeit gehört dazu, weil eben Waldbrände meistens von Menschen verursacht werden. Doch auch die Struktur der Wälder spielt eine Rolle.
Es geht gar nicht darum, alles neu zu erfinden, sondern in großen Teilen geht es darum, die bestehenden Erkenntnisse weiterzuentwickeln und eben für solche Situationen anwendbar zu machen.
Dass sogenannte Waldbrandriegel oder Wundstreifen ein Feuer aufhalten können, ist bekannt. Doch müssen sie gepflegt und konsequent ausgebaut werden. Noch einmal Jörg Schröder vom Forstamt Kallis.
Ein Wundstreifen ist ein von jeglicher Vegetation und Reisig und dergleichen freigehaltener Streifen, an dem das Feuer, ein Bodenfeuer, stoppen soll, weil kein brennbares Material da ist. Und diese Wundstreifen werden parallel zu vielbefahrenen Straßen oder auch Bahnlinien angelegt, damit, das ist der wichtigste Grund, damit achtlos weggeworfene Zigarettenkippen nicht dazu führen können, dass sich also ein Vegetationsbrand, ein Bodenfeuer entwickelt und dann einen größeren Waldbrand entfachen kann.
Schutzstreifen, an denen Bodenfeuer aufgehalten werden können, sind insbesondere in munitionsbelasteten Wäldern wichtig. Denn dort muss die Feuerwehr aus Sicherheitsgründen bis zu 1000 Meter Abstand von der Feuerfront halten. Und zwar in alle Himmelsrichtungen. Selbst aus der Luft dürfen die Einsatzkräfte nicht näher heran, weil es jederzeit Detonationen geben kann.
Und das ist quasi ein Fakt, der bedingt, dass man diese Waldbrände in dieser Fläche nicht bekämpfen kann, weil kein Bekämpfungssystem heute effektiv existiert, wo man da wirklich effektiv rankommt.
Waldschutzprofessor Michael Müller setzt allerdings auf die Entwicklung neuer Löschtechnik. Das könnten Wasserwerfer sein, die vor Ort abgesetzt und per Fernsteuerung bedient werden. Autonom fahrende Fahrzeuge oder auch Schaumbarrieren, die ein Bodenfeuer aufhalten. Im Torprojekt geht es auch um die Frage, wie die Feuerwehr an Löschwasser kommt, vor allem wenn in heißen Sommern der Wasserspiegel in Teichen sinkt. Tiefbrunnen oder Zisternen wären dann hilfreich. Von den Forschungs- und Modellprojekten, die Umwelt- und Landwirtschaftsministerium nun fördern, sollen auch die Feuerwehren profitieren, die immer dann gefragt sind, wenn der Wald tatsächlich brennt.
Achtung, eine Durchsage an Feuerwache 1 und der Direktion.
Die zentrale Feuerwache in Düsseldorf. Über einen Hof voller Lösch- und Einsatzwagen geht es in ein Bürogebäude und zu einem Feuerwehrmann, der sich wohl wie nur wenige seiner Kollegen mit Vegetations- und Waldbränden auskennt.
Mein Name ist Ulrich Zimolino, ich bin Branddirektor bei der Düsseldorfer Feuerwehr mit dem Schwerpunkt Aufgabenbereich klimawandelbedingter Katastrophenschutz und Zusammenarbeit mit den Wissenschaften.
Zimolino kommt aus Niederbayern, hat mehrere Bücher über Vegetations- und Waldbrände geschrieben, darunter eine Doktorarbeit. Beim Deutschen Feuerwehrverband leitet Zimolino den Arbeitskreis Waldbrand. Sein größtes Anliegen, dass das Thema endlich Eingang findet in die Ausbildung der Feuerwehrleute.
Also im Augenblick ist es so, dass es in keiner einzigen deutschen Feuerwehrdienstvorschrift und in keiner einzigen Laufbahnausbildung für die Berufsfeuerwehren auch nur eine Stunde geplanten Unterricht zum Thema Vegetationsbrand gibt. Nix, gar nichts, nada.
Ulrich Zimolino kritisiert das, weil Brände im Freien eben völlig anders zu bekämpfen seien als etwa in Gebäuden.
Also wir reden da nicht von 100 Stunden Ausbildung, sondern es geht darum, innerhalb der normalen Ausbildung, die die sowieso machen müssen, ein paar Schwerpunkte zum Vegetationsbrand zu vermitteln. Es geht zum Beispiel los, welche Kleidung ziehe ich an.
Viele Feuerwehrleute in Deutschland hätten nur eine Art von Schutzanzug. Der sei gemacht für Gebäudebrände und um darin auch eine sogenannte Durchzündung zu überleben. Dickes, schweres Material, nicht das Richtige für körperliche Anstrengungen im Freien.
Es ist eben falsch mit der Kleidung für den Innenangriff, bei 35 Grad im Hochsommer 4 Stunden zu arbeiten. Das wird dann nicht lang gut gehen. Es ist genauso falsch, wenn ich nur diese Kleidung habe, dann die Jacke auszuziehen und im T-Shirt rumzulaufen.
Außerdem gelte es, die Gesetzmäßigkeiten von Waldbränden zu beachten. Vom Einfluss der Sonne über die Windrichtung bis hin zur Sicherung eines Rettungsweges für die Brandbekämpfer. Bei einem Gebäudebrand könne die Feuerwehr nah an den Einsatzort heranfahren, zügig Schläuche verlegen. Und im Normalfall, sagt Ulrich Zimolino, sind solche Feuer nach ein paar Stunden gelöscht. Ganz anders sei es, wenn die Feuerwehr zu einem Wald- oder Feldbrand ausrückt.
Und sitzen dann mit dieser Kleidung im Auto, fahren zum Feldbrand im Sommer bei 35 Grad, steigen aus dem Auto aus und stellen fest, mein straßenangetriebenes Löschfahrzeug steht jetzt am Feldweg und kommt nicht in dieses Feld rein, weil er hat keinen Allradantrieb, hat die falsche Bereifung, ich kann da nicht hinfahren, wo es brennt. Ich muss jetzt einen Schlauch verlegen, nicht über 20 Meter und ein paar kurze Schläuche, um das Feuer zu erreichen, sondern ich verlege den Schlauch über ein paar hundert Meter durchs Feld, vielleicht einen Hang rauf. Und dann bin ich am Feuer, jetzt muss ich arbeiten, jetzt muss ich aktiv das Feuer bekämpfen, mich hin und her bewegen. Ich muss vielleicht mit der Hacke oder mit einer Schaufel Tätigkeiten ausüben, um die Glutnester zu erreichen. Und da werden sie feststellen, dass sie sehr schnell körperlich an Grenzen kommen, die sie vielleicht so vorher noch nie so erlebt haben.
Der Deutsche Feuerwehrverband hat dieser Tage eine neue Rahmenempfehlung für Wald- und Vegetationsbrände veröffentlicht. Mit Hinweisen für Einsatzkräfte zu Taktik und Sicherheit. Ulrich Zimolino hat das Papier mitverfasst. Es seien vor allem die Erfahrungen der vergangenen beiden Waldbrandjahre eingeflossen, sagt er. Ein wichtiges Thema darin ist auch die Zusammenarbeit mit Einsatzkräften aus der Luft, etwa mit Hubschraubern der Polizei oder Bundeswehr.
Aber die Zahl der verfügbaren Hubschrauber in der letzten Zeit war nicht so, wie sich die Feuerwehr gewünscht hätte. Das hat man ja letztes Jahr ja gesehen, wo an vielen Stellen zu spät zu wenige Fluggeräte verfügbar waren. Das wird jetzt langsam besser.
Bessere Ausrüstung, dem Einsatz angepasste Schutzkleidung und natürlich die Ausbildung. Das sind einige Aspekte, die Zimolino beim Thema Waldbrandbekämpfung anspricht. Ebenso wichtig für die Feuerwehren sind aber Informationen. Wo genau brennt es? Gibt es Waldwege, die mit schweren Feuerwehrautos befahrbar sind? Wie steht der Wind? Wann wird es regnen und wo gibt es Löschwasser? Solche Informationen in einem digitalen Waldbrandatlas bereitzustellen, diese Idee hatte Paul Becker, der Präsident beim Bundesamt für Kartografie und Geodäsie.
Und da kommt einem ja die heutige Technik sehr entgegen, weil ein Atlas früher, den kennt jeder aus seiner Schulzeit, da blättert man Seite für Seite, aber heutzutage kann man die verschiedenen Informationen, die man früher auf den einzelnen Seiten sah, ja sehr gut elektronisch zusammenfügen. Es sind wie Schichten, die man übereinander legt.
Becker ist seit gut einem Jahr Präsident des Bundesamtes für Kartografie und Geodäsie, kurz BKG. Die Behörde in Frankfurt am Main gehört zum Bundesinnenministerium und erstellt nicht nur Karten und Pläne, sondern sammelt auch Daten zur Erdoberfläche in Deutschland. Geodäsie ist die Wissenschaft von der Vermessung der Erde. Becker ist Meteorologe und war jahrelang beim Deutschen Wetterdienst, wo es bereits den Waldbrandgefahrenindex gibt, eine digitale Karte, die das Risiko für Waldbrände anzeigt.
Aber das ist natürlich nur ein Teil der Informationen. Als ich hier zum BKG kam, gab es noch eine ganze Reihe anderer Informationen, die brauchbar sind für jemanden, der mit der Waldbrandbekämpfung zu tun hat. Zunächst einmal natürlich, wo brennt es tatsächlich? Das kann man heute mit Satelliten sehr gut beobachten. Dann, was man unbedingt haben will, ist natürlich eine Wettervorhersage. Also man will wissen, wo es die nächsten Tage Niederschlag gibt, wie die Windverhältnisse sind, wie die Windrichtungen sind. Dann will man aber auch sowas wissen, wo sind zum Beispiel die Standorte der Berufsfeuerwehr, wo liegen genau die Straßen, wo sind eventuell Eisenbahn, ist Eisenbahngelände, wichtig sind auch Militärgelände, also Truppenübungsplätze.
Der Waldbrandatlas ist noch in der Testphase. Rund 40 Nutzer sollen ihn ausprobieren und ihre Erfahrungen dokumentieren. Bisher seien die Rückmeldungen sehr positiv, berichtet Becker. Im kommenden Jahr soll das Angebot dann einer größeren Zielgruppe zur Verfügung gestellt werden. Es richtet sich vor allem an diejenigen, die mit Waldbränden zu tun haben. Förster und Waldbesitzer, Krisenstäbe in Ländern und Kommunen und natürlich die Feuerwehren.
Im Großen und Ganzen erkennt man schon den Bedarf an so einem Tool. Weil die Leute wollen halt doch sehr schnell wissen, was los ist und sie wollen halt viele Informationen miteinander koppeln können und das kann man hier halt. Man kann sehr einfach sich einen Überblick verschaffen.
Im Wald bei Arnsberg im Sauerland hat es mittlerweile aufgehört zu regnen. Bertram Leder, der Forstwissenschaftler und Leiter des Zentrums für Wald- und Holzwirtschaft in Nordrhein-Westfalen, zeigt jetzt ein Waldstück, das für einen heißen Sommer ohne Regen gut gewappnet ist.
Ja, hier stehen wir also vor einem Mischbestand aus Douglasie, aus Buche, Eiche, Ahorn, Hainbuche, Linde. Hier haben wir kleine Bäume neben großen Bäumen, wir haben dicke Bäume, dünne Bäume. All das sind eben Kriterien, wo wir im naturnahen Waldbau drauf achten und von dem wir denken, das ist der Wald der Zukunft.
Waldumbau lautet diese Strategie. Weg von Reinbeständen mit nur einer Baumart und hin zu Mischwäldern mit einer möglichst großen Vielfalt. Das sei auch eine gute Vorbeugung gegen Waldbrand, denn solche Wälder fingen erst gar nicht an zu brennen, sagt Leder. Weil Laubbäume ohnehin weniger feuergefährdet seien als Nadelbäume und insgesamt in diesem Wald ein feuchteres Innenklima herrsche.
Ja, das heißt also, die Extreme werden hier abgeschwächt und das tut dem Wald natürlich gut. Und dem Menschen natürlich auch.
Das war der Hintergrund. Brennpunkt Natur. Förster und Feuerwehren können mehr gegen Waldbrände tun. Eine Sendung von Monika Dittrich. Redaktion Gerwald Herter.